Ich freue mich, in der Serie vom Leben von Jesus weiterzufahren. Dieses Jahr blicken wir einmal im Monat mindestens einfach ganz bewusst auf das Leben von Jesus und überlegen uns, was können wir von ihm für unseren Alltag, für unser Leben lernen. Und ich habe mich richtig gefreut auf das, was heute kommt. Und die Bibel ist so gefüllt mit so Schätzen. Und um solche Schätze geht es auch heute. Und so ein Schatz sind zum Beispiel so Bibelversen. Ich habe es jetzt leider vergessen, ich habe so ein Böckchen, das ist die Heime, ich glaube schon eingepackt, so ein kleines Böckchen mit so ganz vielen Karteikarten drin. Und das ist eigentlich mein kleiner Schatz, den ich aufbaue, das in dem Theologiestudium mit ganz vielen Bibelversen. Vorne steht der Text und hinten der Ort und hinten steckt der ganz ausgeschriebene Bibelvers. Und das ist für mich so eine kleine Schatztruhe, weil da sind so viele Schätze drin. Und da ist mir gerade aufgefallen, als wir die Taufe vorbereitet haben und die Taufversen gesucht haben, gerade zum Beispiel für den Simon Ebischer, da dachte ich, komm, ich gehe in meinem Schatztruhe schauen, was es hat. Und ich habe die Bibelversen angeschaut, ich habe sie wieder geübt und wieder gelernt und repetiert und habe gemerkt, oh, viele kann ich noch und gewisse muss ich noch mal üben. Und der Vers, den ich für den Simon, für den Teufling gegeben habe, war genau so eine Perle aus meiner Schatztruhe, wo ich sage, die hat so in meinem Leben schon greifen können, das gehört zu meinem Sortiment, von einem Wert, der in mir drin ist, den mir niemand nehmen kann. Und es ist schön, aus dem Schatz einfach jemandem etwas weiterzugeben. Und die Schätze sind nicht nur Bibelverse, sondern solche Schätze können auch Geschichten sein, zum Beispiel, wo Jesus weitergegeben hat. Gestern sind wir mit dem Vorstand in einer Lerngemeinschaft und Leute haben erzählt, was sie einfach gerade erleben mit Gott und wie sie unterwegs sind. Und interessant ist, dass oft eine Geschichte aus der Bibel, die sie erzählt haben, Leute dazu geführt haben, einen Schritt mit Gott zu wagen oder hat ihnen die Augen aufgetan für seine Art. Und einfach in dem, dass man eine Geschichte erzählt hat aus der Bibel, vielleicht auch auswendig, weil sie gar gekannt hast, hat das etwas bei den Leuten ausgelöst. Und die Kinder gehen runter jetzt, die hören höchstwahrscheinlich auch eine Geschichte aus der Bibel und solche Geschichten transportieren die tiefe Wahrheit. Und das wiederum verändert Menschen und führt dazu, dass die Art und Weise, wie man Gott sieht, einfach so vielleicht noch schöner ist, noch breiter ist, dass man vielleicht Eigenschaften von Gott anhand von solchen Geschichten wie noch mal ganz neu versteht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wahrscheinlich schon. Die haben auch euren Lieblingsbibelvers, der euch so gefällt, der euch einen Halt gibt, der am Kühlschrank hängt, als Hintergrundbild ist oder irgendwie noch jemand hängt, weil es für euch ein Konfvers ist oder ein Taufvers, noch irgendetwas. Und das sind so Schätze, die euch begleiten. Und dann wären sie so richtige Schätze, wenn sie im Alltag plötzlich in einer Situation einen riesen Wert bekommen. Du bist in einer Not und merkst, der Vers, den ich vor 15 Jahren bekommen habe, ist jetzt mein Halt. An dem habe ich mich fest. Und dann, in dem Moment, wäre das goldige Schätz wertvoller als alles, was du hast, weil es dir so einen Halt gibt. Jesus hat, und das wissen wir sicher, die meisten von uns auch, im Alten Testament, so viel in- und auswendig kennt. Auch mehr oder weniger das ganze Alte Testament. Und die jungen Juden haben schon als kleine Kinder Tora-Bücher auswendig können zitieren. Und später sind mehr und mehr Schriften und auch Vorschriften dazugekommen, wo sie alles haben auswendig können. Die haben keine papierische Bibel, wie wir sie hatten. Da mussten sie ganz fest üben, dass die Bibel einfach da im Kopf drin ist. Und so Geschichten aus der Bibel sind dann so Schätze geworden, auch für ihr Leben. Aber wir bleiben mal noch zuerst bei den Bibelversen. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann fällt uns auf, wie oft Jesus Bibelversen auswendig zitiert. Das Paradebeispiel ist seine Versuchung. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprichst du diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ein auswendig zitierter Bibelvers. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie dir und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, und wieder zitiert er den Bibelvers auswendig, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier runter, denn es steht geschrieben, und jetzt fängt der Teufel nämlich genau auch an, wie Jesus, fängt auch von Bibelversen zu zitieren, er wird seinen Engel deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Füßen nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach, und weder aus dem Schatz von der auswendig gelernten Sache, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Ein Paradebeispiel. In seiner ersten Predigt in Nazareth zitiert er Jesaja 61. Ein Hinweis, wie er eine Hoffnung ist in dieser Welt. Er schafft mit Bibelversen eine Klarheit in Zeiten der Verwirrung. Er verweist auf die 10 Gebote. Er betet mit Psalmen. Er korrigiert ihr Lehren. Er verteidigt sich gegen falsche Anschuldigungen. Und sie weisen ihm den Weg, den er gehen soll. Und bei seiner ganzen Bergpredigt, bei Diskussionen und Gesprächen, greift er immer wieder Bibelversen auf, die er auswendig weiss, und leitet sie aus. Und die Bibelversen führen ihn zum Handeln, wie bei der Tempelreinigung und bei der Fußwäsche. Und sie helfen ihm, Schwieriges einzuordnen. Zum Beispiel die Frage, warum hassen mich die Menschen? So ist die Bibel, so Bibelversen, für Jesus ein riesiger Schatz gsi, wo sein ganzes Leben durch und durch geprägt haben. Es sind Schätze, die nie rosten. Ich habe das ein leider selber erfahren. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Diskussion mit anderen Leuten, die Verantwortungsträger sind in einer Gemeinde. Wir haben austauscht. Und in dieser Diskussion habe ich gemerkt, das ist sehr viel Verwirrung, viel Schwieriges. Das sind, also ich muss sagen, die sind jetzt also wirklich, die entsprechen nicht mehr der Bibel. Und in diesem ganzen Gespräch ist das, was ich bringen konnte, dass die Gespräche auf einer Basis stattfinden können, die Verse waren, die ich auswendig konnte. Die ich zitieren konnte, wo die Leute merkt, aha, das ist der Grund, dass es so ist. Sachen, die falsch ausgelegt sind, den Kontext können zitieren, einen anderen Bibelvers bringen. Und das hat dazu geführt, dass die Diskussionen stattfinden können, die eben auferbauend ist und Klarheit und Wahrheit ans Licht kommen dürfen. In dieser Zeit hätte ich nicht das Telefon führen und sagen, warte schnell, du hast etwas gesagt, ich muss schnell schauen. Es gibt doch irgendwo einen Bibelvers, wo das irgendwie soll heissen soll, dass das etwas anderes ist. Es ist ein Schatz, der im Kopf ist, wo du kannst zitieren, wo du kannst brauchen, wo du kannst anwenden, wo dir hilft und wo einen Einfluss hat für deine Mitmenschen. Es ist uns allen klar, dass es auch eine gewisse Vorbereitung braucht, dass wir den Schatz hier innen können eben haben. Je grösser der Schatz ist, desto mehr kann der Heilige Geist auf ein Sortiment von Bibelversen zugreifen oder von Sachen, die wir auswendig wissen. Und das, was jetzt gerade wichtig ist in diesem Moment. Ich weiss, dass viele Senioren einen weitaus grösseren Schatz haben als ich. Und das sind eben wirklich ein grosses Vorbild. Kürzlich habe ich jemanden besucht, der im hohen Alter immer noch Bibelversen auswendig lernt. Und hier werden so Schätze so richtig trainiert, bis zum letzten Atemzug. Das hat mich wauz ermutigt, selber dran zu bleiben. Gott sagt zum Beispiel zu Ezechiel, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und dein Leib damit füllen. Da aß ich und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Es tut uns gut, so Bibelversen, so Geschichten, so Sachen aus der Bibel in uns hineinessen, uns zu verlieblichen. Es wird uns zu einer süßen Speise, die uns leitet im Alltag. Und wir sind genau gleich, wie es für Jesus in seinem ganzen Leben war. Wir machen das zu unserem Eigentum. Und jetzt sagst du vielleicht, oh Robby, das kann ich einfach nicht. Ich zeige dir eine andere Art, einen anderen Schatz, den wir vielleicht viel einfacher anwenden können. Nicht, dass es eine Abkürzung ist oder ein besserer Weg als auswendig gelernte Bibelversen, aber es hilft vielleicht, uns dem Thema ein bisschen näher zu kommen. Jesus erzählt Geschichten. Es sind Geschichten, die einem selber helfen, aber auch am anderen gegenüber. Lass uns mal ein paar Geschichten zusammentragen. Ich bringe mal ein paar, dass wir so ein bisschen einen Flow haben. Und nachher könnt ihr die Geschichte, die ihr wisst, die Jesus gesagt hat, einfach rausmögen. Es gibt den verlorenen Groschen. Es gibt die 10 Jungfrauen. Den unehrlichen Verwalter. Den unbarmherzigen Knecht. Was gibt es noch für Geschichten, die Jesus so zitiert? So Parabolen. Das verlorene Schaf. Barmherzig Samariter. Der Sämann. Oder die Arbeiter im Weinberg. Stellt euch mal vor, meine Tochter, die liebt Geschichten. Stundenlang kann sie beim Grossetti auf den Schoss hocken und Geschichten hören. Wie wäre es, wenn ich ihr einfach mal eine Geschichte erzählen würde, wie sie Jesus erzählt hat. Einfach aus dem Gedächtnis heraus, weil ich sie weiss. Oder vielleicht muss ich die eine oder die andere Geschichte einfach noch mal schnell durchlesen, dass ich sie aufgefrischt habe. Dann erzähle ich einfach die Geschichte aus der Bibel. So mit deinen Worten, mit deinen Gedanken. Du kennst den roten Faden und anhand von dem roten Faden erzählst du die Geschichte. Eine Geschichte, die so viel Gutes über den Vater im Himmel transportiert, wo ein Teil von dieser guten Nachricht irgendwie trägt, wo wichtige Kernaussagen über Gott und sein Wesen transportiert. Und die werden einfach transportiert, weil ich die Geschichte aus der Bibel erzähle. Wir machen heute ein Experiment. Sind ihr dabei? Also ich erzähle euch so eine Geschichte. Das ist eine reiche Bauernfamilie mit vielen Angestellten. Mit vielen Feldern, Schafe und Rinder und ein Ehepaar da drinnen. Mit Haufen Angestellten drumherum und das Ehepaar hat 2 Kinder gehabt. Die beiden Söhne haben dem Vater mega gerne geholfen. Sie waren auf dem Feld, sie haben dem Papi geholfen, wo sie es nur Hilfe braucht. Und sie haben einfach ihren Papi so gerne gehabt, weil es einfach ein Papi war, den sie überall ansaugen durfte. Und was seine Kinder so richtig geliebt hat. Und die Kinder, die werden irgendwann mal ein bisschen grösser. Und der jüngere Sohn hat gefunden, du Papi, lass, ich verlasse jetzt mal den Hof. Ich will die weite Welt bereisen. Ich verzichte gern auf den Hof. Ich möchte mal schauen, was außerhalb alles so passiert. Der ältere Hof kann der ältere Bruder schauen. Das tangiert mich nicht mehr. Zahlen bitte mein Erbteil aus, gib mir das Geld, dann gehe ich weg. Und ich werde lange Zeit gar nicht mehr dabei sein. Und der Vater geht den Deal ein. Und sagt, okay, wenn das dein Wunsch ist, er zahlt ihm den grossen Batzen aus und er macht sich davon. Er meldet sich ab und sagt Tschüss. Und dummerweise kann er mit dem Geld, das so viel ist, nicht gut umgehen. Und er verprasst seine ganze Kohle. Und dummerweise gleichzeitig wird es noch so, dass eine Hungersnot passiert. Das Geld hat ihm weniger Wert und das, was er hat, ist irgendwann mal weg. Und kommt langsam Hunger über. Alles wird so extrem teuer. Und irgendjemand aus einem fernen Land hilft ihm dann plötzlich endlich unter den Arm. Aber nicht so, weil er mega gerne hat, und das ist nicht das Bild vom barmherzigen Samariter, sondern mehr, weil einer sieht, oh, das ist ein billiger, grusiger, verhungerter Mitarbeiter, der könnte noch gerade für den letzten Dreckbüezinnen brauchen und sagt ihm, lass, wenn du ganz wenig zu essen willst, kannst du einfach meine Viecher hüten. Schau, dort hinten sind die stinkenden Säue und manchmal holt die eine oder die andere ab. Und ich wäre einfach froh, wenn du da bist und schaust, dass sie da bleiben. Und dann schaut er so aus dem Fenster und sieht, Der Kerl, der plötzlich anfangen, das verfaultet, der Abfall, den Kompost essen und sagt, hey, sicher nicht, das darfst du nicht essen. Das ist für meine Säue bestimmt. Die bringen mir irgendwann mal Geld. Und er hat gemerkt, ich bin sogar weniger wert als die dreckigen Säue. Und da hockt er in dem Sumpf inne, stinkend, kein Geld, keine Perspektive, alles verprasst. Und er denkt nachher, es stinkt, ich kann fast nicht denken. Es gibt so viele Mitarbeiter bei meinem Vater, die immer genug haben. Und ich sitze hier in dem Dreck und verhungere schier. Ich komme doch zu meinem Vater zurück. Ich wollte mich bei ihm entschuldigen. Ich weiß, ich habe sehr viele Fehlentscheidungen getroffen. Und er überlegt sich, was würde ich denn meinem Vater überhaupt sagen? Er entscheidet sich für die Entschuldigung und er wird mal sagen, dass es nicht mehr wert ist, dass es sein Sohn ist. Und er möchte einfach bitten, dass er mindestens so wie die anderen Angestellten bei ihm dürfte arbeiten. Und so steht er auf und geht zurück ins Land. Er läuft Richtung Hof zu. Er läuft und läuft, er ist weit weg. Und langsam erkennt er wieder so die Fauna und Natur, möchte, jetzt kommt es langsam gut. Er erkennt die Sprache der Leute, plötzlich merkt er, hey, das ist mein Dialekt, wo ich drin bin. Die Hügel weit weg, sieht er, hey, dort hinten ist ein Landgut von meinem Vater. Und mit drinnen sieht er den Hof. Und er wiederholt sich immer wieder den Satz, während er am Laufen ist, wo er seinem Vater will sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Und er ist so weit weg, entfernt, aber sein Vater erkennt ihn. Er lüpft seinen wunderschönen Rock, man sieht seine nackten Beine, entblößt seine Beine und säckelt so schnell er kann, weit weg, zu seinem Sohn entgegen. Er säckelt und säckelt, er säckelt. Und wenn er endlich da ist, fällt ihm um den Hals. Er küsst ihn. Und es ist ihm so egal, dass er nach Schweinekot stinkt. Und der Sohn hält fest an dem, was er gesagt hat, was er sich vorgemacht hat. Er sagt nämlich, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin jetzt nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Und der Vater verzeiht ihm. Er befiehlt allen Leuten, die um dich herum sind, hey, mach ein riesiges Fest. Er umarmt ihn, ich habe fast nicht genug bekommen bei seinem Sohn, der da ist. Und der Purpurmantel, der so schön ist, wird langsam dreckig, aber es ist ihm so wurscht. Er nimmt ihn zurück zum Hof, zu ihm hinein und befiehlt seinen Leuten, hey, legen dem die schönsten Kleider an, legen dem den grossen Fingerring an, als Zeichen von Zugehörigkeit und Macht. Und macht ein riesiges Fest. Schlachtet das Beste, ein Kalb, das Viele. Nur das Beste ist gut genug für meinen Sohn, der zurückgekommen ist. Und er sagt so, hey, mein Sohn ist da gewesen und jetzt ist er wieder lebendig geworden. Er ist verloren gewesen und jetzt ist er wieder da. Parallel läuft etwas anderes ab. Der älteste Sohn ist auf dem Feld am Bügeln. Wie er es immer gemacht hat. Von dem überkommt er gar nichts mit. Er schafft und morgt sich einen ab in dieser prallen Sonne. Und wenn er so zurückkommt, merkt er plötzlich, du, was läuft hier für einen Film ab? Was, jetzt habe ich etwas verpasst. Warum wird unter der Woche einfach so gesungen und so tanzt? Was läuft jetzt gerade? Dann kommt er auf den Platz und fragt den Angestellten, hey, was läuft? Und dann sagt ihm, hey, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das beste Kalb geschlachtet und wir feiern seine Rückkehr. Der ist so wütig und so hässig. Er muss einfach die Situation verlassen. Er säckelt einfach aus dem Fest, aus dem Hof, zu dem Feld raus und sagt, rufet mir den Vater zu mir führen. Ich muss mit ihm reden. Und da draussen, weit wie der Feld draussen, wo er von dem Ganzen nichts mitbekommt, will einfach alleine sein und der Vater macht sich auf und geht zu dem älteren Brütsch, wo er vom Feld zurückgekommen ist und stinkt und verschweißt ist. Und der Vater kommt und er sagt einfach, hey, schau, ich diene dir ohne Unterbruch. Ich halte alle Regeln. Nie hast du für mich irgendein Kalb geschlachtet. Du hast für mich noch nie ein Fest gemacht.
Da ist der Jüngling, der dein ganzes Erbe verpufft hat, du hast ihm alles übergeben und du feierst ihn jetzt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ich verstehe seinen Zorn. Und der Vater hockt neben ihn her, rückt noch ein bisschen näher, nimmt ihn so an seine Seite und sagt ihm, hey, alles, was mir ist, ist auch dir. Du darfst alles brauchen. Bedien dich. Du sollst aber auch glücklich sein über deinen Bruder, der tot war und jetzt ist er wieder da. Er ist lebendig geworden und ich habe ihn wieder gefunden. Und so hört die Geschichte auf. Und wenn man die Geschichte erzählt, dann kann man die erste Frage stellen, und die stelle ich dir auch. Wo in dieser Geschichte findest du dich wieder? Bist du der Ältere vom Bauernhof? Bist du der Jüngere, der aufbrechen will? Bist du der Vater, der sein Kind erwartet? Bist du zurück auf dem Hof und freust dich über das Fest? Und je nachdem, wo du bist, hat die Geschichte für dich ganz persönlich eine Botschaft. Und das ist das Schöne an solchen Geschichten. Das ist der Schatz, wo uns Jesus durch die Geschichte weitergegeben hat. Ich möchte so ein paar Spots auf die Geschichte bringen und ich weiss, du stehst vielleicht noch mit anders, aber wenn du die Geschichte auf dich lässt wirken, siehst du, was ist passiert nachher in dieser Geschichte. Was könnte der nächste Schritt sein? Was transportiert es für eine Hoffnungsbotschaft? Wenn man den älteren Sohn sehen, der es so richtig unfair findet, dass sein Querulantbruder einfach so angenommen wird, er vergisst einfach die Schönheit und das Segen, das er bei seinem Vater hat. Es ist so normal geworden, dass er mit seinem Vater auf dem Hof in einer Harmonie sein darf, wo er miteinander einfach am gleichen Strick reissen darf. Und die Schönheit, die dort ist, hat er völlig vergessen und verloren. Er vergisst sogar, wie liebevoll und barmherzig der Vater im Himmel ist. Was es für ein Vorrecht ist, mit dem Vater einfach am gleichen Strick zu reissen. Mit dem unterwegs sein. Das wir gemeinsam haben ernten, gemeinsam feiern dürfen. Das war alles nicht mehr bewusst. Der Vater sagt ihm eigentlich auch, du bist nicht berufen, dich bis zum Tod zu krampfen, sondern bist berufen, mich auf meinem Hof zu unterstützen. Und gleichzeitig auch die schöne Seite dafür zu genießen. Zum Beispiel das Abendmahl feiern im Anschluss. Bei ihm dafür zur Ruhe kommen. Ein fröhliches Lied singen oder hören. Das Privileg zu genießen, dass man nicht im gleichen Schlamassel gelandet ist wie der jüngere Brütsch. Und der Vater hat eine wunderschöne Botschaft. Hey, alles, was mir ist, ist auch dir. Du darfst alles brauchen. Freu dich an all dem, was ich dir gebe. Das ist eine mögliche Nachricht für Leute, die sich sagen, hey, ich identifiziere mich mit dem älteren Bruder. Ich weiss, die Geschichte selber ist nicht neu. Vielleicht ist es für dich neu, dass man so eine Geschichte brauchen kann, um die Schönheit von Gott für sich selber zu interpretieren oder die Schönheit von Gott anderen Menschen aufzuzeigen. Vielleicht sagst du, hey, der jüngere Sohn hat es mir angetan. Der ist ein ganz anderer Kerl. Er kennt zwar die Schönheit vom Hof, er hat es geniessen, aber aus irgendwelchen Gründen sagt er, hey, ich wende mich ab. Sagst du vielleicht auch, hey, ich will mein Leben ohne den Vater zu geniessen, wie der Jüngere. Und Gott lässt es zu. Du bist frei. Gott fesselt dich nicht und zwingt dich nicht, in dem Hof zu bleiben. Er steht liebevoll an deiner Seite. Und obwohl er weiss, dass der Plan nicht gut kommt, lädt er dich aus Liebe gehen. Und dann kommt es so, dass eben der jüngere Sohn in dem Schweineschlamm sitzt. Geschichten wie die wären auch interessant, weil sie neue mögliche Wege aufzeigen dürfen. Kann man sich überlegen, hey, wie geht jetzt die Geschichte dort weiter? Wenn ich jetzt mit dem identifiziere, der in dem Schlamm steht, jetzt schaue ich, wie geht es weiter in dieser Geschichte? Er steht auf, überlegt sich, was er seinem Vater sagen will. Und er geht zurück zum Vater, das ist ein längerer Weg. Er macht sich auf. Und der wartet schon auf seinen Sohn. Die Botschaft ist, wenn du dich aufmachst, dann wird der Vater im Himmel auf dich warten. Und er wird kommen, er wird dich umarmen, er liebt dich, obwohl du vielleicht stinkst und die Zeit ohne den Vater nicht spurlos an dir vorbei ist gegangen. Er wird sich dann sagen, hey, ich liebe dich, schön bist du zurückgekommen. Und die Frage, die ich mir stellen kann, wenn jemand sagt, hey, ich fühle mich wie den, dir selber stellen, aber einem Gegenüber, weil ich sage, hey, ich identifiziere mich mit dieser Person. Was hindert dich jetzt aufzustehen? Was hindert dich, in die Arme vom Vater zu laufen? Und vielleicht ist deine Botschaft, sagst, hey, komm, wir gehen zusammen. Ich begleite dich, dass du alleine musst. Die tut laufen, wenn du Angst hast vor dem Vater. Schau, wie in der Geschichte sich der Vater zeigt. Wie er dich annimmt. Wie er dich liebt. Kein böses Wort, das geht. Kein Vorwurf. Eine bedingungslose Liebe. Und so ist der Vater im Himmel. In dieser Geschichte kommt so viel Schönes über den Vater im Himmel zum Vorschein, wie er sich freut, wie er sich verschenkt, wie er gütig ist, wie er offene Arme hat, wie er liebevoll sich für beide Kinder einsetzt. Und genau so ist Gott auch heute. Vielleicht identifizierst du dich auch mit dem Vater. Du wartest, bis selber dein Kind zurückkommt, wie es vielleicht einen Bruch hat gegeben. Oder jemand in deinem Umfeld hat Fehlentscheidungen getroffen und du merkst, du möchtest doch so gern, dass der Vater im Himmel das Kind wieder neu umarmt. Die Geschichte ermutigt uns, so wie der Vater zu handeln und ihn selber zu imitieren. Weil ich selber erfahren habe, wie gütig der Vater im Himmel ist, wenn ich selber erfahren habe, wie mich selber Gott umarmt, darf ich aus dieser Erfahrung aus anderen Menschen umarmen und ihnen die Liebe wieder weitergeben. Dann will ich auch meine Tochter in die Arme nehmen, auch wenn sie Spurelemente vielleicht vom jüngeren Sohn hat. Und als Gemeinde sind wir genau gleich berufen, Gottes Art in die Welt hineinzutragen. Das heisst also auch stinkende Leute, Leute mit anderen Lebensentwürfen, die ganz anders unterwegs sind, als vielleicht so mehr das Gefühl haben, dass jetzt das der richtige Weg ist, die zu empfangen und zu umarmen. So wie es der Vater im Himmel selber mit uns gemacht hat. Es kann eine physische Umarmung sein, es kann aber auch sein, dass sie fehl am Platz ist. Aber es geht darum, dass sie bei uns erfahren dürfen, was es bedeutet, vom Vater selber umarmt zu sein. Und schließlich sind wir Christen selber irgendwann mal im Sumpf der Sünde gewesen. Und der liebevolle Gott hat uns selber empfangen und umarmt. Und uns als seine Kinder zurückgenommen. Und jetzt dürfen wir das, was wir selber erlebt haben, anderen Menschen wieder weitergeben. Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Leute, die mit Gott unterwegs sind und Leute, die mit Gott frisch unterwegs sind oder noch kaum etwas von ihm wissen. Und auch Leute, die vielleicht noch auf der Suche sind. Und ich habe sie gefragt, wo sie in dieser Geschichte stehen. Und die meisten kennen die Geschichte nicht auswendig. Die meisten haben nicht mehr die Geschichte am Sonntagmorgen gelernt. Darum ist für sie das völlig neu. Und es ist interessant, wo sie sich finden. Wenn du die Geschichte kennst, und die meisten von uns kennen die Geschichte in- und auswendig, es gibt ja auch eine andere Geschichte, die du auch noch anwenden kannst, kannst du sagen, hey, schau, das und das ist passiert. Der Vater, der hier gezeigt wird, steht unter anderem für den Vater im Himmel, der Gott, wo ich eine lebendige Beziehung habe. Und so ist unser Gott, der sich in der Bibel zeigt. Die Geschichte zählt selber Jesus zu dir. Und es ist unwahrscheinlich, was das für eine Schönheit ausstrahlen darf. Und wisst ihr, was auch noch das Coole ist? So Geschichten können die Leute einfach speichern. Ein Bibelvers ist manchmal ein bisschen schwieriger, das auswendig zu merken. Aber der rote Faden von dieser Geschichte, wenn du selber den mal gehört hast, kannst du ihn relativ schnell wieder weitergeben. Und so kannst du selber den Bibelvers weitergeben und kannst gegenüber ermutigen. Ich habe es letzte Woche gemacht. Hey, erzähl mal die Geschichte deinem Kollegen. Und schau mal, was passiert. Und es ist interessant, wie plötzlich einfach die Schönheit von Gott einfach erklärt werden kann. Einfach, weil wir eine Geschichte intus haben. Und so wird mein Schatz von diesen Haufen Bibelversen Schritt für Schritt ergänzt mit so Geschichten, die selber Jesus gebracht hat, wo ich einfach den roten Faden möchte intus haben. Wo ich wie verinnerlicht habe. Wo ich dann platzieren und erzählen kann. Wo so viel von unserem gütigen Vater in dem weitergibt. Und je nach Gegenüber kürzt sich die Geschichte ab, schmückt sie noch ein bisschen aus oder legt einen gewissen Wert auf einen Teil der Geschichte, damit ein bewusster Aspekt dieser Geschichte transportiert werden darf. Und ich glaube ganz fest, das ist ein Grund, wieso Jesus so viele Geschichten erzählt hat. Er weiß ganz genau, dass die Geschichten uns viel einfacher bleiben. Und anhand von solchen Geschichten hat er so viel transportiert. Und die Jünger und all die, die Geschichten gehört haben, die haben sie gehört, die sind berührt worden und sie erzählen die Geschichte wieder weiter. Und das ist ein wesentlicher Teil, wie es sich Gottes sich ausbreitet. Weil es einfach einfacher ist, so eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben das Vorrecht, dass wir jetzt kopieren und nicht alles aus dem Daumen müssen saugen. Und wieso nicht solche Geschichten mehr und mehr einfach auch üben? Als grosse Enkelkind, als Eltern unserer Kinder, oder mal Kinder, Hüter, einfach mal erzählen. Oder wenn man so am Witzen erzählen ist, kennt man doch immer. Oder ja, ist vielleicht nicht gerade der richtige Rahmen, man kann sagen, hey, am Abend bei einem Bier, kannst du sagen, hey, ich erzähle dir eine Geschichte. Oder du merkst, es ist vielleicht gerade Zeit. Und weil der Heilige Geist dir sagt, hey, Robby, du hast eine Geschichte am Lager. Erzähl dir jetzt. Und schau dann, was passiert. Und der Heilige Geist wird dir genau aufzeigen, was jetzt dran ist als nächstes. Ich möchte dich ermutigen, und ich glaube, die Bibel ermutigt uns, ihr selber ermutigt uns, solche Geschichten immer wieder neu selber zu verinnerlichen, sie in ihnen aufzunehmen und sie auswendig zu lernen. Auf Kishona hatte ich einen Dozent, der hat bei einem Autounfall das Augenlicht verloren und war blind. Und ich kann euch aber fast nicht vorstellen, wie das auswendig Gelernte, das er gewusst hat, plötzlich wichtig geworden ist. Auf Knopfdruck. All das, was er auswendig gelernt hat, ist ihm plötzlich momentan der einzige Schatz gewesen, wo er aus der Bibel Sachen zitieren konnte. Ich habe für mein Sabbatical mein Böckchen schon vorbereitet und mein Wunsch ist, in dieser Zeit einfach die Versen auffrischen und sie ergänzen mit so Geschichten, dass ich es einfach aus dem Stegreif raus erzählen kann. Und ich glaube, das ist so ein Schatz. Und je grösser der Schatz ist, desto mehr hat der Heilige Geist die Möglichkeit, Sachen daraus rauszunehmen und entpacken, dass es genau das Richtige im richtigen Moment ist, wo für uns selber hilfreich ist oder für unser Gegenüber. Stellt euch vor, was würde passieren, wenn unser Pool an also Wissen grösser und grösser und grösser ist. Der Heilige Geist hätte noch viel mehr Möglichkeiten können, aus einem Sortiment an Sachen, wenn du keine Bibel zu dir zu der Seite hast oder einfach gerade nicht magst lesen, was auch immer, nicht kannst lesen, er kann einfach dich daraus rausnehmen und es wird dich stärken und es wird auch das Gegenüber stärken, wenn du dir plötzlich merkst, hey, das ist so ein Bibelvers, wo jetzt gerade in den Sinn kommt. Und je näher dir die sind, desto mehr fließen die in dein Gebet hinein, fließen dich im Austausch mit anderen Menschen hinein. Oder in Not hinein werden die plötzlich so relevant, wie sich auch der Heilige Geist dir wie so in die Lade aufpoppen. Und das ist ein Schatz, den wir vielleicht viel zu fest vergessen tun. Ich möchte es Jetzt abschließen mit zwei Fragen, dann können wir dann zum Abendmahl feiern. Und ich stelle einfach die zwei Fragen, die das Ganze ein bisschen konkretisieren ist. Was sagt dir Gott vielleicht selber durch diese Geschichte oder heute Morgen? Und wie möchte ich darauf reagieren? Und ich schließe die Zeit von der Ruhe mit einem Gebet ab und dann starten wir ins Abendmahl. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für die Geschichten, die wir nachlesen dürfen, die du gesagt hast, die du erzählt hast. Und wo so viel beinhaltet, wie du Gott einfach bist, was du denkst, wie du handelst, wie du uns gegenüberstehst, wie du dich sehnst, dass wir zurück zu dir kommen. Ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen bist und du siehst, was ihm wichtig geworden ist. Und so bitte ich dich jetzt ganz konkret auch, dass du das, was jetzt so aufpoppt ist, dass du das aufleuchten in der kommenden Zeit. Und dass das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir das praktisch machen, dass wir das nicht vergessen. Ich danke dir aber auch, dass wir jetzt den Moment haben, wo wir uns ganz fest bewusst werden, wer du bist und wie du uns selber hergegeben hast. Die Liebe, die sichtbar wird in deinem Tod, die Liebe, die in dieser Geschichte so aufleuchtet, die Hingabe. Danke vielmals. Amen.